herzlich willkommen zur aktuellsten und ich glaube mitunter jetzt die 6. Folge von Schwarzwald vs.
Seidel. Ja, willkommen liebe Ringhörerinnen und Ringhörer. Heute wieder vorbereitet ein super spannendes Thema. Du hast mich sehr spontan und auf kalten Fuß, was sagt man da?
Am falschen Fuß?
Am falschen Fuß erwischt.
Unaufgewählt.
Egal, schlechte Metapher erwischt. Beim Bauen einer schlechten Metapher hast du mich erwischt. und zwar wird es um ein Politikthema gehen, obwohl wir ein apolitischer Podcast sind. Ich bin schon sehr gespannt.
Sofern es überhaupt möglich ist, apolitisch zu sein.
Genau, ist nicht alles Politik. Und genau unter diesem Grundgedanken starten wir mit einem ganz anderen Abschnitt unseres Podcasts.
Nämlich der Eröffnung. Round one, fight! Meine Eröffnung ist etwas sehr politisch tatsächlich, gesellschaftspolitisches, aber es hat mich erreicht und ich habe mich dann direkt reingefuchst in das Thema, weil ich es extrem spannend gefunden habe. Und zwar geht es wieder nach Asien, diesmal aber nach Südkorea. Und sagt dir das sogenannte 4B-Movement was?
4B, also 4B, Bertha-Movement. Sagt mir gar nichts.
Oder die Gruppe Meghalaya.
Sagt mir ebenfalls nichts.
Okay, kurz zur Erklärung. Das 4B-Movement, ebenso wie Meghalaya, sind aber zwei verschiedene Gruppierungen, sind zwei radikal-feministische Gruppierungen, die in Südkorea quasi ihren politischen Unmut und ihren systemischen Unmut zum Äußern bringen. Das 4B-Movement zunächst ist quasi die koreanische Synthese des MeToo, der MeToo-Bewegung. Und die 4Bs stehen für Heirat, Dating, Sex und Kinder. Die koreanischen Begriffe dazu. Mhm. Und da geht es darum, dass Frauen, die dieser Bewegung angehören, Männern diese vier Dinge verweigern. Ein konsequentes Zeichen gegenüber der sexistischen und oppressiven Politik und des Systems in Südkorea, das vor allem Frauen benachteiligt. Also nur eine Zahl, ich glaube 2019 war der Gender Pay Gap in Südkorea bei gleicher Qualifikation bei über 30%.
Anmerkung der Redaktion. Der Gender Pay Gap der Republik Korea betrug 2019 sogar 64,4%. 2022 lag er sogar bereits bei 65%.
Das ist wahrscheinlich verglichen mit westlichen Ländern und doch noch einmal um einiges höher kann das
genau,
sein.
Genau, vor allem so einen turbokapitalistischen Staat wie Südkorea. Und was dann auch dazugehört, ist tatsächlich, dass diese Bewegung in ihren Manifesten quasi aufgegeben hat, das patriarchale System zu ändern. Sie gehen davon aus, dass es nicht zu ändern ist. Mehr oder weniger sagen sie, sie haben kein Interesse daran mehr, mit Männern dahingehend zu kooperieren. Also es wird ihnen der Sex verweigert, es wird ihnen das Dating verweigert, es wird ihnen die Heirat verweigert und es wird ihnen Kinder verweigert. Entstammt ein bisschen aus so einem Roman. Und die zweite Bewegung und dadurch...
Kurze Rückfrage, gibt es da dann eine Form der Partnerschaft mit also Heteropartnerschaften überhaupt noch oder werden die generell
Anhängerinnen dieser Gruppe ist es kein Thema mehr. Okay. Das interessiert sie nicht mehr.
Und Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Natur oder ist es dann Teil dieses Konzepts oder wird
das damit, ist okay. Das an das ja tatsächlich gegen die patriarchalen und vor allem männerdominierten Strukturen geht, würde ich sagen, dass da das nicht ein Problem ist. Die zweite Gruppe, Meghalaya, über die bin ich überhaupt zu diesem Thema gestoßen. Das stimmt nicht ganz. Das mit dem 4B-Movement, das ist anlässlich eines neuen politischen Erlasses der südkoreanischen Regierung, weil Südkorea hat ja auch die geringste Geburtenquote der Welt. Also mit 0,7 pro Frau haben sie quasi eine schrumpfende Gesellschaft.
Anmerkung der Redaktion. Ausnahmsweise werfen die beiden keine falschen Zahlen in den Raum. Die Geburtenrate der Republik Korea sank 2023 auf das Rekordtief von 0,72.
Und anstatt, dass die Politik versucht, irgendwie die systemischen Probleme wie Karenzmodelle, Wiedereinstieg in Karriere und so weiter und die Bedingungen von Frauen und Müttern vor allem überhaupt verbessert, auch Kinderbetreuung und so, sagen sie, wir brauchen jetzt eine politische Kampagne, dass Frauen wieder mehr Kinder kriegen. Genau, und darauf bin ich gestoßen, nachdem ich einen Artikel von Meghalaya gelesen habe, also über Meghalaya, und zwar geht es darum, dass es eine eine Anime-Produktion aus Korea gerade richtig steil geht. Das basiert auf einem Light Novel oder ist es ein Manga, bin mir jetzt nicht sicher. Heißt Solo Leveling. Ist ein bisschen so Sci-Fi, Fantasy. Es geht um eine Person, die eigentlich extrem schwach ist. Es gibt über Portale. Es ist alles relativ nebensächlich, um was in diesem Anime geht. Ich habe den halt verfolgt. Und mir ist aufgefallen, dass im Opening ein Studio, das mitgearbeitet hat, plötzlich verschwunden ist. Und gewisse Ausschnitte aus dem Ding entfernt sind. Und just kurz drauf ist ein Artikel entstanden, dass dieses Studio, das da beteiligt wurde, aus den Credits entfernt wurde, weil sie angeblich dieses Megalia-Symbol in das Opening und in die Serie eingebaut haben. Und was ist das jetzt? Ja, das Megalia, die Megalia-Gruppe ist eine Counterbewegung zu misogynen Verhaltensweisen und machen mit teils provozierender, teils hämischer Art und Weise quasi typische Verhaltensweisen von Männern nach und richten sie gegenüber Männern. Und ihr Symbol ist, das ist für die Ringhörerin jetzt sicher spannend, das, also sie strecken die
Vielleicht kannst du es kurz beschreiben,
was genau. Du da gerade Zeigefinger und Daumen gehen knapp zusammen und die anderen drei Finger noch hoch. Sie symbolisieren quasi kleiner Penis, so klein. Und sehr, sehr viele Zuseher des Anime, die ja überwiegend Männer sind, junge Männer, haben sich davon so attackiert gefühlt und auch die Politik hat reagiert und die Studie hat, also das hauptverantwortliche Studie hat Angst gehabt, dass sie ihnen die Umsätze einbringen, dass sie das entfernt haben. Und ich muss sagen, dadurch bin ich dann in diese ganze feministische Bewegung in Südkorea ein bisschen eingetaucht. Ich muss sagen, extrem spannend, extrem aktuell. Und wenn du für das nicht den Funk gehst, dann weiß ich auch nicht.
Also ich würde sagen, für kapitalismusgetriebenen Penis-Neid kriegst du den Punkt. Nein, du hättest ihn schon für dieses 4B-Movement. Wie gesagt, du hast mich da total überrascht. Ich kenne das nicht, ich muss da wirklich dazu recherchieren. Du kriegst den Punkt auf jeden Fall. Ich würde sagen, aktueller denn je, solche Gedanken und solche Bewegungen, genauso solche Phänomene, dass dann da irgendwelche Sachen gecancelt werden oder rausgenommen werden. Sehr spannend, muss man wahrscheinlich wirklich genauer verfolgen. Punkt hast du auf alle Fälle. Ja, heute bleibt es weiter politisch. Vielleicht, wir wissen genau. Auch, dass es in unseren K.O.-Gedanken wahrscheinlich dann politisch reingeht.
Aber jetzt leg mal los, was ist deshalb, deine Beobachtung?
Genau, meine Eröffnung ist die Hyperpolitik oder Hyperpolitik, Hyperpolitisierung als Begriff.
Ganz kurz. Passend zu der ganzen Folge heute.
Ja, super, super passend, aber nicht so geplant. Eigentlich ist das nur eine Begriffsfindung für die Aussage, die wir immer wieder tätigen. Wir leben in einer Zeit jetzt, in der nichts nicht politisch ist. Bedeutet so viel, die Hyperpolitisierung meint, dass Dinge wie Einkauf, Ernährung, Impfungen, wissen wir es in den letzten Jahren, die Organisation von Nahverkehr, Fernverkehr, Bewegung von Menschen überhaupt, also sportliche Aktivitäten, egal wohin, kurz gesagt, alles einen politischen Wert hat und politisch ausgeschlachtet wird, politisch bewertet wird und einen politischen Faktor mittlerweile darstellt, der früher, und das sagt die Hyperpolitisierung oder Hyperpolitics aus, früher immer noch so einen Bereich hatte, es gibt etwas, das ist privat oder das ist das wird einem Expertentum übergeben, einem Technokratentum oder sowas. Und das, so die These der Hyperpolitisierung, ist in den 90er, 2000er Jahren komplett durch die Umbrüche in Gesellschaften ausgelöscht worden und hat sich verlagert. Mittlerweile ist alles politisch, gerade durch diesen Globalisierungszusammenhang. Ich kann nicht mehr ein einziges Minimalprodukt kaufen, ohne eine politische Kaskade zumindest lostreten zu können in meiner Motivation dazu. Das ist Hyperpolitik.
Und jetzt musst du mir aber noch kurz erklären, bevor ich da den Punkt, ich bin sehr dazu geneigt, dir den Punkt zu geben.
Jetzt das ist gut.
Was war jetzt der aktuelle Anlass, dass du das jetzt hergenommen hast?
Der aktuelle Anlass war, dass mir das aufgepoppt ist als Hyperpolitik, als neues Wort. Also es geht um diese Wortfindung für dieses Phänomen. Es gibt nichts, das nicht politisch ist, das ist ja schon ein alter Saga, ja, das kennen wir schon aus, man könnte sagen, in napoleonischen Zeiten gab es schon so die Idee, es gibt keine Bürgerverantwortung, die nicht schon irgendwer einen politischen Background hat, aber jetzt nochmal neu auf das drauf, es gibt jetzt nämlich wirklich nichts mehr, die Hyperpolitisierung ist, selbst beim Einkauf einer Schachtel Zündhölzer oder was auch immer, minimale Kleinigkeiten, habe ich einen politischen Backlash, den ich sozusagen lostreten kann, eine Kaskade, die damit befeuert wird. Das okay. steckt dahinter.
Dann bin ich guter Dinge zu sagen, da kriegst du den Punkt auf jeden Fall. Also quasi, ja. dass dieses Baby endlich einen Namen hat mit dem hyperpolitischen Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden.
Genau.
Sehr stark, sehr stark. Ja, da haben wir heute abgeliefert, würde ich sagen.
Wahnsinn.
Aber liebe
Ring-1:1.
Genau, liebe Ringhörerinnen, ihr könnt natürlich wie immer uns zwei Wochen lang mit Erscheinen dieser Folge Feedback zu unserer Eröffnung geben. Ihr könnt auch grundsätzlich Feedback zu der Folge geben, aber besonders zur Eröffnung würden wir uns freuen. Was ist denn eurer Meinung nach der stärkere Pick? Das 4B-Movement-die Migalia-Bewegung aus Südkorea oder der neu etablierte Begriff der Hyperpolitik bezüglich auf das Alles-Tun politisches?
Und es bleibt politisch.
Exakt. Wir kommen nämlich jetzt zur Runde 2, meinem K.O.-Gedanken.
Ich bin sehr gespannt und geladen. Round 2.
Fight. Lieber Seidel, du weißt, ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich bin quasi schon hyperpolitisch. Aber ein Ding...
Eine Bestätigung für meinen Punkt.
Genau. Ich habe dir letztes Mal quasi gesagt, dass ich ein Problem habe mit der Linearität, wie das politische Spektrum abgesteckt wird. Von links, rechts. Es gibt dann auch zweidimensionale Systeme. Ich habe ein Problem damit. Ich bin ein politischer Mensch... Aber dieses Thema möchte ich eigentlich aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive ein bisschen beleuchten. Nur zum Background für die, die es jetzt noch nicht so wissen. Ich habe ja Soziologie studiert, später dann Ethik. Beides kurz vor der Vollendung. Warum noch nicht vollendet? A, ich bin ein fauler Mensch. B, ich habe zum Vollzeitarbeiten angefangen. In einem Job, der mir wirklich Spaß macht. Aber heißt nicht, dass mich nicht weiterhin Thematiken beschäftigen. Und ich habe vor allem in der Soziologie mich vor allem mit politischer Soziologie beschäftigt. Und ich konnte nicht ohnehin zu beobachten, dass es einen gewissen Müßiggang gibt, wie gesellschaftstheoretisch das politische Spektrum beschrieben wird, wie die Charakteristika von Menschengruppen, Gesellschaftsgruppen oder auch Parteien, you name it, dargestellt werden. Und dann gibt es eben ein paar Indikatoren, aber diese Links-Rechts-Frage ist bei allen Surveys, bei allen Interviews, wenn Personen gefragt werden, auf der politischen Skala links bis rechts, wie würden Sie sich einstufen? Und ich möchte heute, und das ist jetzt, ich werde diesmal den K.O.-Gedanken gleich zu Beginn droppen, ich möchte damit brechen. Wir sind in einem Hoch, in Klammer Informations, Klammer zu, technologischen Zeitalter und wir beschränken uns auf maximal zweidimensionale Modelle. Was es in meinen Augen braucht, und ich werde es dann anhand von meinen Ideen ein bisschen abstecken, braucht, ist ein mindestens dreidimensionales Modell, mindestens, wie wir künftig ein politisches Spektrum abdecken sollten. Das ist mal der Grundgedanke dieses K.O.-Gedankens. Aber gehen wir zurück, woher kommt denn dieses Links-Rechts-System? Kurzer historischer Abriss, für die, die es jetzt vielleicht so gar nicht wissen. Es gibt immer diesen Sager, ja im Parlament sitzen die Leute, die links sind links und die rechts sind rechts. In Österreich trifft das schon mal gar nicht zu, weil da sitzt zwar die SPÖ links, aber die ÖVP sitzt ganz rechts, die FPÖ sitzt irgendwo in der Mitte und alle anderen Parteien werden aufgefüllt. Das ist nur mal als Beispiel in Österreich.
Das heißt, die klassische Anordnung, dass Mitte rechts, Mitte links, rechts außen oder sowas würde da im österreichischen Parlament schon mal nicht aufgehen, weil sie die Parteien selber anders einordnen.
Liegt würden. Vielleicht auch daran, dass es in Österreich mit der Zweiten Republik ursprünglich nur die drei Parteien SPÖ, ÖVP und die KPÖ gegeben hat und dann später irgendwann die FPÖ, nachdem die KPÖ mehr oder minder ins Hintertreffen geraten ist. Mhm. Abgesehen von jetzt der aktuellen Erstarkung dieser Partei. Aber grundsätzlich trifft es in Österreich schon mal nicht richtig zu. Wo kommt es her? Aus Frankreich, aus Phase nach der Französischen Revolution, wo das erste Nationalparlament gegründet wurde. Das sind die revolutionistischen Antimonarchisten links gesessen, die für Umbruch, Aufbruch etc. gestanden sind. Und auf der rechten Seite waren die eher konservativen, eher monarchiefreundlichen, vor allem auch die ganzen aristokratischen Anhänger und Aristokraten selbst, auf der rechts gesessen sein. Dadurch ist dieses links-rechts entstanden. Und was beschreibt man damit aktuell? Aktuell wird man gesagt, ja, wenn man links ist, dann ist man irgendwie progressiv, eher liberal, man ist irgendwie pro Migration, man ist pro Umweltschutz, man ist pro you name it. Und rechts ist eher für, man ist konservativ, man ist skeptisch gegenüber Fremden, man legt sehr viel Wert auf Tradition, auf, ich würde sagen fast auf Patriotismus eher dem zuzuordnen sind. Und hier haben wir schon das Problem, wir sind nicht mehr in einer Gesellschaft, wo wenige Menschen politische Thematiken ausarbeiten. In einem Ding wie in Österreich, wo wir multiple Parteien haben, die im System etabliert sind, deckt das also schon längst nichts mehr ab. Und was mich am meisten dran stört, ist dieser Kampf um die Mitte. Das hat durch diese Links-Rechts-Spaltung hat dieser symbolische Kampf um die Mitte der Gesellschaft, so als wäre links oder rechts automatisch immer eine Extremform, ist es zu einem totalen Kampfbegriff geworden. Du kannst Leute jung wie alt fragen, die meisten haben so, nein, das ist mir zu extrem. Ich bin eher so, eher nicht extrem, ich will eher so mittig sein. Da gibt es dann auch die Abgrenzung, dass vor allem, ich sage jetzt mal, Linksextreme sie eher linksradikal bezeichnen. Es gibt dann einen in der, ich glaube, das kommt aus der Politikwissenschaft tatsächlich, dass es eine Unterscheidung zwischen extrem und radikal Name gibt, weil radikal ja, glaube ich, nur quasi Aufbrechen von Strukturen hast und extreme Vorgehensweise in der eigenen Agenda hat, aber klassisch werden Linke eher als Linksradikale bezeichnet, während Rechte eher als Rechtsextreme bezeichnet werden.
Natürlich ich würde das auch noch um einen weiteren Begriff erweitern, zum Beispiel Reaktionär, das ja auch keines dieser beiden genannten meint, sondern wieder eine andere Form des Extremeren sozusagen, oder ja, des Extremen einbringen.
Genau, und es geht weiter dahingehend, dass man, also das ist jetzt immer dieses lineare System links-rechts.
Obwohl, darf ich da ganz kurz, weil unsere Ringhörerinnen und Ringhörer wissen das natürlich, aber ich als Nicht-Politikwissenschaftler, ich bin ja da fast ein Zuhörer, ein Beiboot, ich kann immer nur meine Gedanken ein bisschen äußern, um auch meinen Background zu schildern. Aber ich werde versuchen, so ein bisschen mit meiner historischen Vorbildung und mit meinen eher philosophischen Gedanken da ein bisschen was einzubringen. So viel zu mir. Ich würde sagen, wie du das geschildert hast, dieses Links-Rechts-Spektrum, zweidimensional, ich bin jetzt zwar kein Geometer, aber ich würde fast sagen, das Problem an diesem System ist ja das, dass du wirklich, genauso wie du es aufgemacht hast, du hast dieses Problem der Mitte zwischen zwei Polen.
Eindimensional.
Die wirklich nur in, genau, das ist ein wirklich eindimensional, während was zweidimensional ist, würde das eh schon Gott sei Dank erweitern.
Da gibt es ja alle möglichen
Modelle.
Ah, okay, die wirst genau, du nicht beschreiben. Genau, also deswegen mal am Anfang, es gibt das eindimensionale
Modell,
falls ich mir versprochen habe, jetzt Entschuldigung an dieser Stelle, das Links-Rechts-Modell, das ursprüngliche, das ist ein eindimensionales Modell.
Ja, weil genau. Ich kann ja nicht mehr ausvariieren aus dieser Geraden, wo ich zwei Pole habe.
Genau, und dann kommen viele, und dann sind die, ich glaube, die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gekommen und dann haben viele Denker angefangen, die zweite Achse hinzuzunehmen. Dann wären wir zweidimensional. Und dann gibt es die klassischste oder die bekannteste, würde ich sagen, ist der politische Kompass, wo du links, rechts und dann oben die autoritäre Achse und unten die libertäre Achse hast.
Du siehst also zweidimensionales jetzt, Modell.
Genau. Bekanntestes Beispiel, politischer Kompass. Und selbst das ist in meinen Augen einfach zu wenig. Weil wenn wir den Begriff libertär hernehmen, kann das vieles heißen. Und ich mache es jetzt am Beispiel dessen. Libertär oder liberal kann einerseits heißen, dass sexuelle Orientierung jedermanns und jeder Frau Sache ist und du da keine Repressalien zu befürchten hast. Das kann es zum einen heißen. Libertär kann aber auch heißen, dass wir nicht wollen, dass der Staat irgendwie in die Wirtschaft eingreift. Das eine würde ich jetzt traditionell eher der linken Seite zuordnen, die andere Ausprägung traditionell eher der rechten. Und da kommen wir jetzt genau dorthin, wo ich hin will mit meinem Klo-Gedanken. Es braucht zum einen, um politischen Diskurs in der Gesellschaft vom Stammtisch bis ins Hohe Haus wieder auf eine vernünftige Ebene zu bringen. Raus aus diesen Dichotomen schwarz-weiß. Es gibt nur das eine oder das andere. Was wir leider Gottes seit Corona verstärkt mitbekommen, braucht es einen neuen Begriff, es braucht ein neues Modell. Die Sozialwissenschaft, die Politikwissenschaft, Grafiker, Technologen, whatever, you name it, die müssen sich zusammentun und anfangen, ernsthaft ein neues Modell zu entwickeln, das dieser Hyperpolitik, um auf dein Eröffnungsthema einzugehen, die wir aktuell vorfinden, dieser gerecht zu werden. Und warum? Zum einen, Menschen wollen sich immer einordnen. Menschen wollen andere einordnen. Dieses klassische Schubladendenken hat ja neurologisch den Grund oder psychologisch den Grund, dass wir uns Sachen vereinfachen wollen, weil es sonst jedes Mal aufs Neue überwältigend wäre.
Ist es nicht auch irgendwie der Fokus des politischen Kompass gewesen, wenn ich das jetzt irgendwie richtig mitbekommen
habe? Ja, genau.
Dass man sich einordnen kann in diesem Koordinatensystem, seine eigene politische Einstellung oder so irgendwie.
Genau, da gibt es einen Fragenpool, den kann man beantworten, dann wird man irgendwie zugeteilt.
Ist das dann so ein bisschen als Parteiwahlhilfe gesehen, dass ich auch weiß, okay, meine Anliegen vertritt am ehesten diese oder jene Fraktion? Oder?
Wenn du den Test machst, wird er meistens nachher während der erst Einzelpersonen dargestellt und dann wird er meistens auch so Parteien in deinem Land dargestellt, wo sie laut diesem politischen Kompass befinden.
Okay.
Aber es greift zu kurz. Menschen tun sich immer mehr schwer und vor allem seit der 2020 ausgebrochenen Pandemie merken wir, dass der politische Diskurs immer mehr in dieses dichotome Schwarz-Weiß-Denken abdriftet. Mein Ansatz mit einem, ich sage jetzt mal, anspruchsvolleren Modell, das multidimensional zu denken und dann auch darzustellen ist, entgehen wir diesem, weil es automatisch, natürlich, es ist dann weniger zugänglich, das könnte man kritisieren, aber durch die Komplexität können sich Menschen nicht mehr so exakt einer Ecke oder einem Ding zuordnen. Und dann ist der Nachbar, von dem man glaubt hat, der ist genauso wie ich, vielleicht in gewissen Punkten so wie ich, aber in gewissen Punkten ganz anders. Und das ist wichtig.
Also zum einen, mich in meinem technokratischen Denken ein bisschen ab, komplexere Systeme können die ach so komplexe Wirklichkeit besser abbilden. Vereinfachend ist es damit natürlich nicht, was im Wort
soll
Komplexität
es auch,
schon steckt.
Ja. Soll es auch gar nicht, ist auch gar nicht jetzt meine Intention gewesen. Nein, es soll es tatsächlich verkomplizieren und den tatsächlichen Zustand, wie Politik unser Leben berührt, adäquater darstellen. Das ist das eine. Also um den Diskurs zwischen den Menschen wieder aufzulockern. Zweitens, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Kampf um die Mitte würde damit mehr oder minder aufgebrochen werden. Dieses symbolische und rhetorische Spiel, so wir sind die Mitte oder wir decken die Mitte der Gesellschaft ab, als billiges politisches Kauderwelsch, das wir quer durch alle Parteien sehen. Mhm. Da nehme ich niemanden in Schutz. Das hast du von links bis nach rechts. Das, ja, wir symbolisieren oder wir vertreten die politische Mitte. Oder die Mitte der Gesellschaft. Dieses quasi, egal wie extrem oder nicht extrem eine Partei, was auch immer jetzt extrem heißen soll, ist, es ist immer der Kampf um die Mitte.
In einem dreidimensionalen System hättest du eine Mitte, nur wäre die wahrscheinlich, würde sich dort kaum jemand so richtig drin finden.
Die Mitte wäre, wenn man es dann ausformuliert. Also ich sage jetzt gleich vorweg, ich habe jetzt nicht ein perfektes Modell erarbeitet. Ich sehe mich als eine Person auch niemals in der Lage, in der Position, das alleine zu entwickeln. Ich kann Denkanstöße geben, ich kann Ideen geben, ich habe auch Ideen dazu. Eine Möglichkeit wäre, dieser Nullpunkt könnte eine apolitische Position darstellen. Indem er einfach quasi keine Meinung zu gar nichts hat, was tatsächlich in einem hyperpolitischen Zeitalter durchaus problematisch ist.
Aber wahrscheinlich unter Menschen nicht geht, würde man sagen. Also das wäre so der Nullpol jeder politischen, im Sinne der griechisch-politischen, und da kann ich jetzt nochmal die Philosophie anbringen, des Zoon Politikon, so ist ja die Definition bei den klassischen griechischen Denkern, das politische Wesen ist der Mensch. Nicht, weil er sich jetzt dauernd Gedanken über Politik macht, wie wir in diesem Podcast fast viel zu viel, fast auf überfordernde Art und Weise, aber das ist ja auch schön. Nein, das zum Politikum heißt, wir sind Menschen, die sich eben gar nicht apolitisch äußern können, weil sie mit jeder Tat, mit jeder gesellschaftlichen Interaktion politisch sind. Das würde ich dann schon auf so einer Achse anmerken. Apolitik geht dann nicht, das wäre dann so einfach ein Punkt, ja, ein klassischer Koordinatensystempunkt, der nur als Richtlinie dient oder als ja, wirklich ein Nullpunkt wäre die Definition von einem Nullpunkt.
Genau, das ist der zweite Punkt eben, dieses, man nimmt ein bisschen dieses, das raus, dass dieser Kampf um die Mitte, diese Apolitizität, das ist kein Wort, aber du weißt, wo ich hin will.
Aber ein schön selbstgebautes Wort.
Ja. Und ihr, liebe Regenhörerinnen, ihr kennt uns. Wir verwenden ja gern selbstgebastelte, nicht wissenschaftlich-wissenschaftliche Begriffe.
Und in Kürze erscheint das Vokabelbuch mit all den schönen zusammengesetzten Nomen, die bei Schwarzwald und Seidel so entstehen.
Ja, das wäre tatsächlich mal ein Merch-Gedanke.
Zurück zum Thema,
genau. Ein weiterer Punkt, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was mich persönlich am meisten daran stört, ist, dass in Zeiten von Reizüberflutung, Social Media, Überdruss und so weiter, Medien, die immer mehr, also wir sprechen jetzt zum Beispiel von klassischen Printmedien, die darum kämpfen, überhaupt in ihrer Printfassung überleben zu können, man weg von sachlicher Beschreibung hin zu quasi quer durch die Bank zu Yellow Press Headlines geht. Boulevardmedien-Headlines.
Kurz, schnell strukturiert.
Kurz, schnell und in der Regel sagt die Überschrift nichts über das Geschriebene aus. Aber was übernehmen Menschen? Die Überschrift.
Achtung, Flashback, Folge der Kony-Effekt. Was das bedeutet, kurze und schnelle Nachrichten auf kurzlebigen Weg nach draußen zu bringen, auch mit Aktionen, das könnt ihr in einer anderen Folge hören.
Okay, exakt. Dass wir durch dieses neue Modell, das in meinen Augen nicht nur eben zwei Achsen, sondern mehrere Achsen beinhalten sollte und vor allem Themen abdecken muss. Denn aktuell ist es so, dass Debatten über gewisse Themen geführt werden. Ein politischer Wahlkampf wird über gewisse Themen geführt. Und man holt gewisse Bevölkerungsgruppen mit gewissen Themen ab. Gleichzeitig entstehen dadurch aber Lager, weil, wir nehmen jetzt ein fiktives Beispiel, ich gehe jetzt bewusst nicht auf irgendeine österreichische Parteienstruktur ein. Sagen wir, eine Partei, Partei X, ist extrem für die Beschränkung von Migration. Wir reden jetzt nicht von illegaler Migration, wir reden von grundsätzlicher Migration. Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen in unser Land kommen oder überhaupt Menschen in unser Land kommen. Eine Partei, die dieser extrem entgegensteht und Partei Y sagt, wir wollen nicht mit dieser Partei X zusammenarbeiten. Und diese Partei hat als, ich sage mal, Kernelement Umweltschutz. Die politische Kalkül führt jetzt dazu, durch das, dass wir diese in der Regel im politischen Diskurs eigentlich immer noch eindimensionale Struktur, Darstellung haben, dass das Thema der gegenüberliegenden Partei jetzt quasi nicht aufgegriffen werden kann. Oder nicht als Gutes verkauft wird. Das heißt automatisch, wenn man jetzt Partei X würde man jetzt traditionell als rechte Partei sehen, würde man dieser Partei automatisch absprechen, dass sie sich für Umweltschutz einsetzt, weil sie ja quasi gegen die Partei Y kämpft, Wahlkampf betreibt.
Die wiederum sich automatisch pro Migration
genau. Egal, ob diese Parteien sich in ihren Wahlprogrammen oder per Medien oder per direkten Aussendung oder in Reden oder so zu diesem Thema äußern.
Das macht aber auch die Themen automatisch zu oppositionellen Themen. Das heißt aber auch dann rückwirkend, dass jemand, der pro Umweltschutz ist, kann dann nicht auch automatisch pro Migrationsbeschränkung sein.
In einem eindimensionalen und in der Regel auch in einem zweidimensionalen Darstellung der Politik nicht. Ja. Das ist das Problem. Nicht nur, dass dann für die Menschen, die aktuell politisch up-to-date zu sein, ist immens schwierig. Was bleibt hängen? Kernthemen, die Leute berühren. Egal, ob das jetzt Migration...
Emotional belastete Themen.
Genau. Und egal, ob das jetzt Migration...
Emotional überlastete Themen.
Genau. Und egal, ob das jetzt Migration oder Umweltschutz ist, die mir persönlich zugeneigt sein, definieren für mich automatisch, was ich abgeneigt sein soll. Und
wogegen? Oder?
Wogegen ich sein soll, genau. Und das ist ein Problem. Es ist ein extremes Problem, weil Menschen dadurch in Ecken gedrängt werden. Und ich habe es in meinem privaten Umfeld beobachtet, dass Menschen, die jetzt, nehmen wir das Beispiel jetzt, Menschen, die extrem... Die komplette Migrations, Bewegung seit dem 2015er Jahr beobachten, aber extreme Verfechter von Umweltschutz sind. Die sogar sagen, Leute, eigentlich müssten sie, so wie sie es wahrnehmen, und da sprechen diese Personen, und deswegen sagen sie, sie wählen jetzt, nehmen wir jetzt das Beispiel Österreich, sie können die FPÖ nicht wählen, weil die FPÖ zwar für sie die einzige Partei ist, die sagen, wir müssen wegen der Migration irgendwas tun, aber keine Themen bezüglich Umweltschutz sein. Und in ihren Augen sagt, das, wie gesagt, das ist also bekannt, ich werde den jetzt nicht name droppen, der sagt, eigentlich müssten rechte Parteien in Europa die größten Umweltschutzverfechter überhaupt sein, weil Migration aufgrund von Kriegen und so, schön und gut, ist meistens ein kurzweiliges Phänomen. Wenn die Klimakrise aber so schlagend wird, wie es aktuell ausschaut, weil eben zu wenig Staaten und die Wirtschaft zu wenig dagegen tut, werden wir einen Flüchtlingsstrom erleben, den wir vielleicht nicht mit ein bisschen politischer Polemik abwenden können. Deswegen ist diese Person zum Beispiel so, das ist für mich ein extrem wichtiges Thema. Und das wird in unserem, durch diese dichotomen Strukturen, weil sobald jemand dafür ist, muss ich dagegen sein, wenn er mein Gegenspieler ist, das würde man mit einem mehrdimensionalen Modell aufbrechen. Es werden ganz neue Wege aufgezeigt, wie man sie politisch positionieren kann.
Dein Beispiel jetzt erinnert mich auch stark an eine andere Folge mit dem Erbe-Erinnerungsparadoxon. Das ist ja ein ähnliches Paradoxon, das von unter Anführungszeichen jetzt in deinem System, aber ich nenne es jetzt trotzdem so, rechten Parteien, dieses Thema dann Migration eben nicht auf dieser Ebene stattfindet, dass überlegt wird, dass die Folgen einer globalen Klimakrise, einer Klimakatastrophe genau zu diesen, die Auslöser der Migrationsproblematik die in ihren Augen ja eines der Hauptprobleme oder der hauptpolitischen Anliegen ist, darstellt und dadurch eigentlich ein absolutes paradoxe Situation entsteht. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema und nochmal eine Werbeschaltung zu einer anderen Folge, das Erbe-Erinnerungsparadoxon.
Danke nochmal für den Hinweis von der Folge 2. Um jetzt den K.O.-Gedanken zu synthetisieren. Mir geht es darum, und das wollte ich in dieser Folge darstellen, dass wir in der Wissenschaftstheorie und auch Wissenschaftspraxis, um genau zu sein, uns aktuell in einem politischen Umspannungsfeld befinden, dem wir mit unseren Modellen einfach nicht mehr gerecht werden. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht in irgendwelchen Politik Labs und Denkfabriken und Thinktanks mittlerweile vielleicht eh sowas entwickelt wurde, aber aktuell ist mir noch nichts bekannt. Also bitte, liebe Ringhörerin, wenn Sie was kennt, bitte ballert es mich zu, weil mich interessiert das Thema wirklich. Und ich wäre sehr bestrebt daran, dass mehrere Menschen und mehrere Gruppierungen zusammen daran arbeiten, der Politik quasi diese Diversität, die sie hat, oder eine politische Position, die Diversität, die sie eigentlich benötigt, zu ermöglichen. Und mein K.O.-Gedanke ist, wir brauchen ein mehrdimensionales, ein Multilevel Political Position Model, um den aktuellen Problemen, wie Gesellschaft politisch miteinander interagiert, Herr zu werden, um diese Keule des Extremismus oder der Dichotomie von links und rechts diese zu bekämpfen, mehr oder minder. Ich bin jetzt gar nicht auf so Sachen wie Hufeisentheorie etc. eingegangen oder Kreistheorie. Es gibt einige Modelle, die sind mir aber alle zu kurz gegriffen. Und ich denke mir, dass wir mit unseren technischen Möglichkeiten durchaus mittlerweile die Chance haben, ein multiples Modell darzustellen. Für mich ist es eindeutig nötig. Für mich ist es eindeutig die Zukunft politischer Wissenschaft oder nicht politischer Wissenschaft, sondern eine Wissenschaft, die sich mit politischer Theorie und politischen Positionierung auseinandersetzt. Und es würde diese alte Meer von links gegen rechts, von schwarz und weiß aufbrechen und der Mitte aufbrechen.
Ja, spannender K.O.-Gedanke. Danke nochmal fürs Ausformulieren. Zwei Punkte, die ich jetzt für die Ringhörerinnen und Ringhörer an ihrer Stadt einbringen möchte, die jetzt nicht so sehr an deinem K.O.-Gedanken, den ich wirklich spannend finde, rütteln sollen, aber ihn doch nochmal ein bisschen von der Seite angehen sollen und vielleicht ja, in Deckung gehen lassen.
Spiel erstens, all the Kritik.
First. Also ich habe zwei Punkte, einen dritten vielleicht noch. Erstens, ist so ein Modell überhaupt möglich? Das wäre so für mich die Frage. Ist es überhaupt möglich, das umzusetzen? Kann man also jetzt in einem hyperpolitischen Spektrum, kann man daraus ein Modell zimmern, das über unsere Modelle hinausgeht? Ich würde sagen, ja, über die klassischen Links-Rechts-Modelle schon, aber lieber Schwarzwald, dieses Modell, das du geschildert hast, ist so möglicherweise so multikomplex, dass die Frage ist, ist es überhaupt möglich, darin was abzubilden? Und da schließt sich mein zweiter Kritikpunkt an, ist es dann überhaupt sinnvoll, ein solches Modell, du hast immer wieder erwähnt, es wäre gut, sich einordnen zu können und so weiter, ist es dann wirklich, um einen Anglizismus zu bemühen, ist es useful, ja, für den oder die Endverbraucherin? Kann jemand dann, so wie beim politischen Kompass, ist ja die Idee, sich da einordnen zu können, kann jemand davon profitieren, dass er sich dann in so einem multikomplexen System oder in einem absolut undurchsichtigen Netz an politischen Inputs einordnen zu können? Ist das dann überhaupt useful, das zu verwenden? Oder finde ich dann erst recht wieder nicht die Partei oder die Strömung oder die Idee, die meinem persönlichen Empfinden am meisten entspricht?
Zwei Gedanken zu beiden Kritikpunkten, die quasi für beide gelten. Das eine, was ich mir tatsächlich überlegt habe, war die Tatsache, dass jetzt ein gelernter Sozialwissenschaftler, eine gelernte Sozialwissenschaftlerin mir jetzt sagen würde, schau, viele von diesen Achsen, die du aufmachen würdest, decken sich in einer Person. Das heißt, man hätte eine Kulmination auf der einen Seite, man hätte eine Kulmination auf der anderen Seite. Also warum künstlich aufblasen, wenn man es auch versimplizieren könnte mit links, rechts. Ich würde dagegen halten, dass es tatsächlich eine Henne-Ei-Frage ist. Korrelieren die Dinge automatisch, weil die Menschen so sind und so erzogen worden sind und so politisiert worden sind? Oder ist es aufgrund dieser Singularität dazu gekommen, dass Menschen, die vielleicht eigentlich sich in gewissen Themen anders einordnen würden, aufgrund dieser Dichotomie erst gewisse Themen für sich so erschlossen haben, wie sie erschlossen haben. Okay, ich bin jetzt für Migrationsbeschränkung, deswegen muss ich gegen Umweltschutz sein.
Das ist de facto so und ich würde sagen, in den erstarkenden Personenkulten ist es oft so, dass das Programm oder die Zusatzinformationen eines politischen Programms, eines politischen Denkens bei einer Bewegung gar keine Rolle oder wenig Rolle spielen und nur mehr einzelne Schlagwörter, haben wir vorhin eh schon erwähnt. Damit komme ich ganz davon weg, also gar nicht so sehr, dass ich irgendwie das jetzt adaptiert habe, sondern ich bin an dieser Person dran und dann ist das Programm gar nicht so eines, dass ich jetzt dann irgendwie Henne-Ei-mäßig oder eben so Nature-Nurture-mäßig mitbekommen habe, sondern das nehme ich einfach mit, weil es Teil dieses Personenkults oder dieses Parteikults oder so ist. Ja.
Und was da jetzt noch reinspielt und direkt auf den zweiten Kritikpunkt quasi reinzahlt, ist, ob es useful ist. Ich würde so sagen, in erster Linie überhaupt nicht. Es verkompliziert immens. Mhm. Aber das ist der springende Punkt. Wir als gelernte Demokratinnen in einem Land, wo jetzt seit bald 100 Jahren wieder Demokratie herrscht, ja, 80 Jahren, nächstes Jahr sind es 80 Jahre, haben wir, und da nehme ich mich nicht raus, haben viele Menschen in diesem Land ein bisschen verlernt, was es überhaupt heißt, in einem demokratischen System zu leben, was es heißt, eine Entscheidung zu treffen. Man könnte jetzt natürlich kritisieren, dass die Politik eh drauf pfeift, was Menschen sagen und das sowieso nochmal eine eigene Partie ist. Aber das möchte ich jetzt gar nicht hineingehen. Mir geht es darum, dass wir quasi ein bisschen den Willen und die Lust verloren haben, überhaupt diese Zone Politikons zu sein, die wir eigentlich sein sollten in einer Demokratie. Durch das, dass Politik für uns teilweise super einfach dargestellt wird, was parteipolitisch ist und was die Positionierung ist. Die politischen Komplexe dahinter sind aber extrem komplex.
Extrem komplex, ja.
Und also ein komplexes Modell und diese Anti-Usefulness oder Not-Usefulness, keine Ahnung, wie man da die Verneinung darstellen würde, würde dazu bringen, dass Menschen, und ich bin da wirklich, ich sage es jetzt mal streng oder teilweise auch ein bisschen vielleicht der Anschreckung gegen gewisse Personen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, aber das liegt für an unserem, ich sage jetzt mal, politischen Schulbildungssystem und so, dass wir Menschen dazu bringen müssen, sich aktiv mit Politik, politischen Prozessen und Strukturen auseinanderzusetzen Und ich sage nicht, dass wir Demokratie beschränken sind, ganz im Gegenteil. Aber ich sage, dass wir unserer Rolle als Demokraten und Demokratinnen gerecht werden müssen. Mhm. Dass wir uns wirklich ein dem Ausmaß mit Politik... Ich weiß, es ist schwer an einer Person, die 60 Stunden die Woche arbeitet, vielleicht noch alleinerziehend ist oder sonst was, oder einen Drecksjob hat, jetzt zu sagen, jetzt beschäftig dich mal damit in deiner Freizeit, weil du hast ja nichts Besseres zu tun. Ich verstehe es, deswegen gibt es ja diese repräsentative Demokratie, die wir haben.
Ja.
Aber ein gewisses Mindestpensum braucht es. Und ich glaube, und das ist eine steile These, ich weiß, deswegen ist es ja mein K.O.-Gedanke, wenn wir Politik so komplex darstellen würden, wie sie denn ist, oder politische Position, dann wächst du den in uns schlummernden, diese schlummernde Neugier, sich mit einem Thema zu beschäftigen, und wächst, okay, es ist nicht nur schwarz-weiß, man muss wieder ein bisschen reinfuchsen, und Menschen gehen, glaube ich, dann mehr rein und würden sich sogar noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, damit wir dieser Rolle gelebter Demokratinnen auch gerecht werden, politischer Menschen gerecht werden. Wir haben die Möglichkeit, und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt in vielen Ländern, auch man muss nicht mal weit in irgendeinen anderen Kontinent schauen, man muss über ein paar Grenzen weiterschauen, wo es aktuell Wahlen gibt oder Wahlen gegeben hat, von denen man weiß, ganz koscher läuft es da nicht ab. Und, ja. Und sämtliche Kritiker unserer Demokratie können das ja nur äußern, weil wir in einer Demokratie leben. Ich kann hier jetzt sitzen als Schwarzwald und sagen, unsere Regierung ist ein richtiger Haufen Idioten.
Und ich könnte man dich natürlich jetzt wieder als Politikverdrossenen in alle möglichen komplexen Parteiensysteme einordnen.
Aber es ist jetzt auch gar nicht jetzt die Position, die ich dazu habe, weil ich mir nicht einfach pauschal das sagen kann. Ja. Ich könnte es, und ich werde dafür nicht irgendwie in einer Art und Weise rechtlich geahndet. Und das ist ja das Spannende. Und deswegen, natürlich in einem demokratischen Staat, in einem Staat, der ein demokratisches Grundprinzip hat, und das hat die Republik Österreich, aber das gilt für viele Staaten in Europa, gibt es nicht nur die Rechte, die wir haben, sondern sollten wir auch Pflichten wahrnehmen. Und diese Pflicht ist quasi, ja, mehrfach geschildert in diesen K.O.-Gedanken. Ich glaube, ich werde jetzt langsam wird es redundierend, was ich sage.
Redundant, ja.
Redundant, genau. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, mit diesem Plädoyer, ich werte das jetzt als philosophischen Uppercut, mit dem musst du mich einfach einfangen. Und da hast du auch meinen letzten Mini-Punkt, den ich am Anfang notiert habe. Ich habe es spannend gefunden. Wieder, ich bin kein Geometer. Aber du hast gesagt, ein dreidimensionales System geht dir nicht weit genug. Dann habe ich mich gefragt, ein vierdimensionales System, wie könnte das aussehen? Aber in deiner Schilderung der Hyperkomplexität, wieder ein schönes neues Wort, weiß nicht, ob es existiert, aber in Verbindung mit der Hyperpolitik und den hyperpolitischen Zeiten, in denen wir leben, ist wahrscheinlich ein vierdimensionales System, um es jetzt einfach wirklich komplex darzustellen, eines, das am besten abbilden würde. Also ich finde es extrem spannend, auch der Rückblick nochmal als kleine Korrektur, also in der klassischen griechischen Tradition werden Menschen ja als Zoon, Logon, Echon beschrieben und dann Zoon, Politikon ist eine der Ausformungen davon, weil wir das vorher so bemüht haben. Also das politische Wesen, das politische Tier eigentlich. Man könnte sagen, und das vielleicht so als kleiner Gedanke, den ich jetzt von meiner Seite dann noch mitgeben kann, ist das Zoon, Politikon als Homo economicus, wie man ihn heute fast bezeichnen muss, also als ökonomischer Mensch, der nur mehr als kapitalistisches Nutzenkalkül, als Rädchen in einem Gewinnmaximierungssystem läuft, ist da das Wesen als Zoon Politikon überhaupt noch möglich? Das wäre so eine spannende Frage für vielleicht eine weitere Folge oder etwas ganz anderes.
Ja.
Insofern, ich muss dir diesen K.O.-Gedanken nicht schweren Herzens, sondern kann dir stolz verkünden, dass ich ihn dir freigebe. Du hast mich in diesem Fall geschlagen und ich muss mich auch geschlagen geben.
Dann sage ich danke für diesen Zuspruch des Sieges. Und ja, liebe Ringhörerin, bitte schildert uns gern eure Gedanken zu dem Thema.
Ja, wir hoffen, wir haben euch heute nicht überfordert. Wir sind beide in unserer Diskussion da abgetaucht, auch in unsere Nischenthemen. Und für uns ist das immer wieder eine spannende Herausforderung. Bleibt bitte dran, es wird auch wieder etwas lockerer in anderen Folgen. Aber wir wollen euch natürlich nicht um die Politik bringen, da ja alles politisch ist.
Exakt. Und somit würde ich sagen, gehen wir nun schlussendlich für heute in die Runde 3, in die Denkschelle. Round 3, fight! Ja, lieber Seidel, du wolltest ja ursprünglich das Thema, was du, glaube ich, jetzt mir um die Ohren haust, schon vor einigen Folgen präsentieren oder letzte Folge präsentieren, hast dich aber aufgrund von zeitlichen Intermezzos dafür entschieden, es zu einem späteren Zeitpunkt zu präsentieren.
Ja, ja, lang ist's her, würde ich sagen, und doch so aktuell. Es ist 300 Jahre aktuell. Wir feiern heuer 300 Jahre Immanuel Kant. Und zwar am 22. April.
Einen Tag, nachdem dieser schöne Mann, der gegenüber von mir sitzt, 37 Jahre alt wird.
Muss man nochmal nachrechnen, aber...
36?
Ich würde sagen, das sind zu sensible Daten. Gut, zurück zu Immanuel Kant. Also meine, um wieder ein schönes Wort auch vorzubringen, meine Kantophilie oder... ich würde mich als Kantophil bezeichnen, hat mich während des Studiums begleitet, der Königsberger Philosoph, der nicht nur meiner Meinung nach die Aufklärung und die, ja, eine philosophische Wende oder eine Wende im gesamten Denken des Abendlandes, hinter die einige Philosophinnen und Philosophen würden behaupten, wir nicht mehr zurückschreiten können, vorangetrieben hat. Ja, der wird Thema der nächsten Folge sein und ich freue mich schon irre darauf und hoffe, dass du meinem K.O.-Gedanken nicht standhalten wirst, so wie ich in dieser Folge deinem K.O.-Gedanken.
Ich kann dir nur wie letztes Mal sagen, ich bin schon sehr gespannt. Du weißt ja, ich habe ja so meine Probleme mit dem Herrn aus Königsberg, aber ich bin gespannt,
was... Kaliningrad jetzt aktuell. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir da um die Ohren schmettern wirst. Somit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt gestimmt. Hört auch nächste Folge wieder rein, wenn es heißt
Good Fight
and Good Night. You still listening, gentlemen? That last few minutes might have been a little confusing. You might find it interesting.